Moin, wir sind die Küstenfräuleins.
Hier kommen die Titten auf den Tisch.
Wir sind Carina David
und Roberta Xiros.
Moin.
Offene Beziehung. Ist das realistisch? Stellt sich die Gesellschaft schon drauf ein? Und gibt es eigentlich auf Dating-Plattformen schon die Möglichkeit, das voreinzustellen? Diese und andere Fragen stellen wir einander heute. Unter anderem auch die Frage, hat Carina eigentlich auch schon mal eine offene Beziehung gelebt? Viel Spaß beim Hören.
Hopsilei. Kennst du Menschen, die eine offene Beziehung führen?
Nein. Ich habe durchaus Bekannte und Freunde gehabt, die darüber mal gesprochen haben. Einige, die glaubten, dass das die Lösung sei, was sie dann nicht war. Aber welche, die das wirklich praktizieren, ich glaube, mir ist mal ein Pärchen begegnet, aber die kenne ich nicht gut. Also die, das war dann nur so eine flüchtige Bekanntschaft. In meinem Umfeld keiner. Kennst du Menschen, die eine führen?
Also mir begegnen öfter Menschen, die eine offene Beziehung führen, aber mit denen habe ich in Wahrheit gar nichts zu tun. Also dem begegne ich dann auf einer Veranstaltung oder so. Ich würde aber auch behaupten, dass Leute, die fest offene Beziehungskonzepte leben, gar nicht so sehr in meine Bubble passen, in der ich lebe. Mhm. Also so sehr gut mit meinen Werten matchen.
Mhm. Also ich hätte es bei den Künstlern eher vermutet. Du bist ja künstlerisch unterwegs, ich kenn's ja sehr viel mehr. Da hätte ich jetzt gedacht, Freigeist, ne? Freier, offener Geist, open-minded. Aber die paar, die so eine offene Beziehung in Erwägung oder in Betracht zogen, das waren häufig welche, die einem Problem davon gelaufen sind. Ich finde persönlich, eine offene Beziehung macht dann, ergibt dann Sinn oder ist dann sinnvoll, wenn beide so freigeistig sind sozusagen oder beide so unabhängig sind für sich selbst und in ihren Werten, also dass sie da aus einem Holz geschnitzt sind. Also dass zwei sagen, das wäre was für uns. Ich bin so und du bist so. Also ich kenne einen, ich habe einen guten Bekannten, bei dem könnte ich mir das vorstellen, dass der das mit seiner Partnerin so leben könnte, weil ich schätze, sie kenne ich nicht, ich kenne nur ihn und sie auch nur aus seiner Erzählung. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn einer das von beiden vorschlüge, dass das dann klappen könnte. Hm. So wie er sich selber präsentiert und wie er seine Beziehung beschreibt. Das wäre aber auch das Einzige. Aber die anderen Male ich habe einige Male in meinem Leben gehört, naja, und dann hat er mir eine offene Beziehung vorgeschlagen. Oder ich habe dann darüber nachgedacht, wir könnten ja eine offene Beziehung führen. Habe ich ihm dann vorgeschlagen oder habe ich ihr vorgeschlagen? Und in all den Fällen war das meistens so ein, wir haben eigentlich ein richtig dummes fucking Problem und wir haben einfach die Eier nicht drüber zu reden. Ich kann es mir nicht eingestehen. Ich mag den Spiegel nicht, den ich mir vorhalten müsste, oder das Spiegelbild, was ich dann sehen würde. Das war häufig eigentlich nur so eine Verzweiflungsidee, um nicht irgendeine Konsequenz zu ziehen oder um nicht irgendwie diese Beziehung zu beenden oder daran zu arbeiten. Die haben sich dann davon versprochen, dass dann alles besser wird. Und das war damals Blödsinn und es wäre auch Blödsinn gewesen.
Ich sag ja immer, Distanz rettet keine Nähe. Und indem du mit anderen Menschen schläfst, rückst du in der Regel einfach nicht näher an deinen Partner, Partnerin ran. Also ich vertrete so ein bisschen, was offene Beziehungen anbelangt, die Sicht von Stefanie Stahl, die immer ganz klar sagt, wenn man dieses Bedürfnis hat, eben mit anderen Menschen zu schlafen, liegt es meistens daran, dass man irgendwo einen Mangel hat in der Beziehung. Mhm. Dass man halt etwas in der Beziehung nicht mehr befriedigen kann und deswegen den Kontakt zu anderen sucht. Und natürlich kann es auch so einen Fall geben, dass jemand, keine Ahnung, schwer krebskrank ist und vielleicht deswegen einfach auch impotent wird. Das ist auch gar nicht mal so selten. Oder dass ein Mensch einen kompletten Verlust der Libido erleidet oder, keine Ahnung, asexuell ist, wie auch immer. Dann finde ich tatsächlich so eine offene Beziehung schon irgendwie sinnvoll, weil das ist ja ein Mangel, den kann niemand beheben. Mhm. Also da fängst du ja nicht plötzlich an, wenn es wirklich aus körperlichen Gründen nicht mehr geht oder vielleicht hatte auch einer einen schweren Unfall oder was weiß ich, was manchmal im Leben so ist, dann kannst du den Mangel dann nicht mal eben so beheben. Und dann geht es aber natürlich auch nur, wenn Konsens besteht. Aber diese ganzen anderen Phänomene, immer dieses, wir lösen das jetzt mit einer offenen Beziehung, finde ich auch irgendwie so Banane. Also ist, wie du sagst, so eine Flucht vor, eigentlich haben wir hier ein Thema und wir lösen das mit Geschlechtsteilen anderer. Genau. Und da denke ich, was hat das Geschlechtsteil damit zu tun? Klar, also ich hatte auch schon mal eine Beziehung, in der irgendwann kein Sex mehr stattgefunden hat. Und das war aber einfach auch so ein Punkt, wo ich sexuell neugierig und aufgeschlossen anderen Männern gegenüber war und aber in mir wusste, ich würde jetzt auf den Zug gerne aufspringen und dann habe ich aber auch einen Grund, mich zu trennen. Mhm.
Also ich muss noch mal hinterher schicken, weil du das gerade mit den Erkrankungen sagtest. Meine Antwort darauf bezog sich auf den wünschenswerten Idealfall, dass man gesund ist. Ne? Also dass man die Wahl auch hat sozusagen und dass theoretisch alles möglich ist. Also körperlich alles möglich ist. Wenn dann so eine Krankheit dazu kommt, dann verändert das ja ganz vieles und da muss man halt eine Lösung finden für sich, wie man dann trotzdem verbunden bleiben kann. Mir ist mal eine super aparte, ganz großartige Frau begegnet, die war zu der Zeit, war die so irgendwas zwischen Mitte 50 und Mitte 60. Eine super reflektierte, total sympathische Frau, die aber auch sehr ernst war, also eine ganz reflektierte Person, eine sehr erfolgreiche Person so für sich, super attraktiv, eine wirklich gemachte Frau, die schon sehr lange verheiratet war und auch sehr glücklich, so wie sie sich beschrieb, war sie sehr, sehr glücklich mit ihrem Mann zusammen und war auch sehr unabhängig. Also die lebten so ein, naja, war so eine Frau, die auch ihren eigenen beruflichen Werdegang hinter sich hatte und eben auch so ihr ganz eigenes Einkommen. Also so eine richtig unabhängige Frau, die einfach glücklich mit ihrem Mann war und die erkrankte ganz schwer. Die traf ich im Krankenhaus, wir lagen in einem Zimmer. Und die war so schwer erkrankt, dass ihr ganzer Unterleib eigentlich dieser Krankheit zum Opfer fiel. Und zwar so in einem solchen Ausmaß, dass ein Eingriff bei ihr vorgenommen werden musste, der es hinterher unmöglich machen würde, dass sie noch Sex haben kann.
Mhm.
Und das hat sie so getroffen, das war ein solcher Schicksalsschlag für die beiden. Und sie hat mir erzählt, dass sie darüber gesprochen haben und dass beide wussten, das ist das Einzige, was noch getan werden kann oder was getan werden muss, um ihr Leben zu retten. Das war auch so. Und beide wussten, danach ist körperliche Vereinigung im herkömmlichen Sinn sozusagen nicht mehr möglich.
Mhm.
Und da haben die ganz viel drüber gesprochen. Also ich habe den Mann nie getroffen. Aber sie hat mir das erzählt, dass sie sich darüber austauschen und in solchen dramatischen Einzelfällen, Schicksalsschlägen, da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann sagen, so dann such dir halt vielleicht eine Frau, mit der du dann Sex haben kannst. Aber das Wichtigste ist ja, wenn man sich für eine offene Beziehung entscheidet, dass es eben gleichermaßen beide tun und es auch beide so wollen. Und dann müssten auch ganz klare Regeln festgelegt werden und wie in allen Dingen im Leben, in Beziehungsfragen, ist die Kommunikation ja das Allerwichtigste. Und da wird ja meistens abgemacht, dass man sexuell also außerhalb der Beziehung tätig sein darf, aber Emotionen dürfen da keine Rolle spielen. Oder es wird ja abgemacht, dass keine Gefühle entstehen dürfen. Und da frage ich mich ganz oft, wie soll denn das funktionieren? Man kann gegen Gefühle ja nichts tun. Natürlich kannst du dich entsprechend verhalten und nicht so viel Raum bieten. Man könnte es zum Beispiel regeln, indem man sagt, keine Übernachtung mit dem anderen, um nicht so eine nahe Intimität herzustellen. Aber trotzdem kann es immer sein, dass dann Gefühle im Spiel sind. Und insbesondere in den Fällen, die wir jetzt gerade kurz angerissen haben, wo in der Beziehung einfach was nicht stimmt. Wenn da sowieso ein Mangel ist, auch so wie Stefanie Stahl sagt, dann ist die Bedürftigkeit auch nach emotionaler Nähe ja häufig da.
Mhm.
Und man greift ja dann nach allem, was man kriegen kann, wenn man sowieso schon so ein bisschen emotional ausgehungert ist. Also sich dann vorzunehmen, so kannst du machen, aber dann ohne Gefühle. Und dann, ja, okay, das halte ich für einen der gefährlichsten Selbstbetruge überhaupt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Ich glaube, das klappt wirklich nur in den Fällen, in denen beide absolut freigeistig sind und beide so ein Lebensmodell von vornherein immer schon gelebt haben, weil sie es von ihren Eltern vielleicht vorgelebt bekommen haben, so ein Hippie-like-Kommunen-Stil für Leben. Da könnte es vielleicht klappen.
Da bin ich ganz bei dir. Also man muss schon irgendwie damit so ein bisschen sozialisiert sein.
Mhm.
Was nämlich viele einfach, die lange in Beziehung sind, und da kann ich zumindest auch aus Erfahrung sprechen. Natürlich denkst du irgendwann so, Sex ist jetzt auch nicht mehr so geil oder mein Partner, Partnerin hat zugenommen und gefällt mir einfach optisch vielleicht auch gerade einfach nicht so, kümmert sich nicht um sich, versucht nicht mehr attraktiv zu sein für mich und lässt sich so ein bisschen gehen. Da bin ich einfach, verstehe ich auch sowas einfach nicht, bin ich ganz ehrlich. Und wenn man dann eben sexuelle Fantasien hat, ist das völlig stinknormal. Nur man braucht jetzt nicht zu glauben, wenn man in so einer Beziehung ist und sich dann mal auf einer Dating-App rumtreibt, dass diese ganzen Gesichter da, die du da siehst, dass die alle Bock haben, dich zu ficken. Also man hat, wenn man in Beziehung ist, so diese Fantasie oder sieht das in diesen Apps und denkt, wow, und die sind alle Single und die haben alle Bock und oh mein, wow. Aber am Ende, ich bin ja jetzt auch ein paar Tage länger schon Single, die Leute, mit denen du am Ende wirklich schlafen möchtest, auch noch immer nüchternen Zustand, das sind nicht so viele. Also ich schicke das nur mal raus an alle Menschen, die gerade einfach frustriert sind, sexuell frustriert sind in ihrer Beziehung. Da warten nicht, jetzt speziell bei Frauen, da warten nicht 2000 gut aussehende, attraktive, gepflegte, geistreiche Schwänze auf einen. Passiert nicht.
Nee, das stimmt.
Ist nicht so.
Das kann auch ich aus Erfahrung sagen.
Wirklich, ist eine Fantasie. Ja, es gibt diese Casual-Dating-Apps, aber da musst du dich auch wirklich ganz ehrlich fragen, will ich jemanden haben, der auf so einer App ist und der einfach generell viel rumfickt? Also will ich das haben? Mhm. Da gehen auch gesundheitliche Risiken von aus. Du kannst da ja sogar angeben in diesen Apps, wer darf der verheiratet sein? Muss der in einer offenen Beziehung sein? Soll der Single sein? Ist das ein Raucher? Ist es nicht Raucher? Also da wählst du ja wirklich GV-Kandidaten aus. Dann denke ich mir manchmal so, wie nötig kann man es haben? Also ich finde es völlig okay, das alles zu benutzen und zu daten und rumzuvögeln, mit wem man will und wann man will. Aber wenn es so weit ist, dass ich in meiner Beziehung einfach sexuell so frustriert bin, dass ich mir jetzt so einen Katalogpenis aussuche, kann mir keiner sagen, dass das jetzt die Lösung ist.
Ja, das nicht. Und ich würde auch allen empfehlen, sich im ganz stillen Kämmerlein wirklich ganz, ganz ernsthaft die Frage zu stellen, ist es eigentlich wirklich der Sex, der mir hier fehlt, oder ist es die Nähe? Oder ist es irgendetwas Emotionales? Denn für viele Menschen, auch für Männer, natürlich gibt es immer den Moment, wo man einfach Bock auf Sex hat. Aber in einer Beziehung, die an einigen Stellen krankt oder Mangel leidet, ist es einfach meistens irgendwas Emotionales. Meistens fühlt man sich nicht gesehen, nicht gehört, nicht respektiert, gering geschätzt oder sonst irgendwie. Und stellt euch, bevor ihr so einen Vorschlag macht oder diesen Gedanken wirklich, wirklich vertieft, die Frage, wie viel von meiner Emotionalität ist beteiligt an dieser Überlegung? Denn dann kann das insbesondere mit dem Vorhaben, ja okay, dann machen wir das jetzt, aber ohne Gefühle, das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Das ist eine Sache, die muss man sehr gut überlegen. Und alle, die dem moralischen Bild von Monogamie folgen, wissen, was das macht, wenn jemand in die Beziehung eindringt. Und das tut er, wenn er in die Frau eindringt oder den Mann halt. Ja, also das ist, glaube ich, mit großer Vorsicht zu genießen. Aber Carina, hattest du denn schon mal eine offene Beziehung?
Ich hatte noch keine offene Beziehung, aber ich hatte mal einen Erstkontakt mit diesen Konzepten, also mit anderen Beziehungskonzepten. Ich habe nämlich mal einen Mann gedatet. Das lief eigentlich alles ganz cool. Bis zu diesem einen Moment, wo wir uns begegneten beim Tanzsport und er hätte zu mir bekennen müssen, weil es war einfach komplett absurd, bei dieser Veranstaltung so zu tun, als würde man nicht miteinander schlafen. Und er war eben auch mit FreundInnen von sich da. Und das war so der Moment, wo dann so ein Gespräch anstand danach, weil er einfach auch verschwunden ist von dieser Veranstaltung. Und dann stand er halt abends später bei mir in der Haustür und hat mir halt gesagt, er würde sich gerne mit mir eine offene Beziehung vorstellen, woraufhin ich ihn mitten in der Nacht vor die Tür gesetzt habe. Und ich war einfach so schockiert. Erstmal hatte ich damit vorher gar nichts zu tun, mit solchen Beziehungskonzepten, und habe auch niemals irgendwem suggeriert, dass das für mich eine tolle Idee wäre. Mhm. Ihm auch nicht. Und ich fand's, und gerade im Rückblick finde ich so komplett absurd, einem Menschen, den du mal gerade 4, 5 Monate kennst, eine offene Beziehung anzubieten. Also wenn überhaupt eine offene Beziehung, finde ich, macht dieses Konzept doch nur Sinn, wenn du eine wirklich lange Vertrauensbasis hast, auf der du aufbauen kannst, damit du auch diese Regeln setzen kannst in deiner Beziehung. Aber wenn du den anderen, diesen eigenen Partner, Partnerin noch gar nicht sexuell überhaupt fertig entdeckt hast, da schon zu sagen, aber schlaf ruhig mit anderen, ist überhaupt kein Thema, gar kein Problem für mich. Das finde ich schon komplett absurd, weil wie soll diese Vertrauensbasis mit mir jemals, wie hätte die jemals entstehen können?
Das stimmt. Ich habe jetzt gerade der Gedanke, der mir gerade kam, als du das so beschrieben hast, an dem Punkt, wo du sagtest, wenn man den anderen noch sexuell noch gar nicht so kennengelernt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, das tut man nie so richtig. Es gibt immer noch mal, wenn man offen dafür ist, immer noch mal auch in einer Beziehung Situationen, wo man denkt, ach, habe ich jetzt gar nicht für möglich gehalten. Wo man auch wirklich sehr positiv überrascht sein kann, aber eben auch negativ. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch Menschen gibt, die dieses regelmäßige Beisammensein, das du mit dem Mann ja hattest offensichtlich, trotzdem immer noch gar nicht als Beziehung empfinden. Also im Sinne von, wir sind jetzt zusammen und wir sind jetzt sozusagen Hauptpartner und es gibt Nebenpartner. Ich kann mich erinnern, du hattest ja auch schon mal einen Mann kennengelernt, der das ganz toll fand, von jeder Blume zu naschen. Und der halt wirklich echt das Bienchen war und von Blume zu Blume flog und alle Frauen wirklich.
Da hatte ich nur einen?
Ich spreche von einem ganz bestimmten.
Okay.
Der auch unheimlich charismatisch und super sympathisch war und so unverdorben und so sorglos in seiner Art, dass man dem das fast gar nicht übel nehmen konnte, weil der so verliebt auch in dich war. Aber der machte auf mich den Eindruck, als hätte er das gleiche Gefühl auch für andere Frauen. Also der wirklich die Frau, mit der er da zusammen ist, also räumlich in dem Moment zusammen ist und geografisch, super schätzt, super, super achtet, verehrt, begehrt und ja, und wirklich auch wertschätzt, aber das nicht ausschließt, dass er das Gleiche auch für eine andere Frau an einem anderen Ort empfinden kann. Und trotzdem, also beide wirklich gleichwertig für ihn sind, aber er in sich selber gar nicht den Gedanken hat, sich einer Frau zu verschreiben, sozusagen, also sich einer Frau konkret zuzuordnen, sondern sich wirklich polyamorös sieht. Und dann kommt was bei so Menschen wie uns natürlich als offene Beziehung rüber. Also dieser Mann, von dem du gerade erzählt hast, der hat vielleicht diesen Wortgebrauch so gewählt, weil er vielleicht gedacht hat, dass du eben auch eine Beziehung aus bist und weil du so einen Ausschließlichkeitsanspruch an ihn stellst. Und damit du verstehst, wie er denkt, hat er das vielleicht so formuliert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Menschen diese Idee von Beziehung und du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir gar nicht so wollen.
Ja, ist ja auch okay, nur ich finde einfach, man sollte das am Anfang einer Dating-Phase kommunizieren. Definitiv. Und halt nicht erst nach 5 Monaten.
Definitiv, ja.
Was der
ist wohl schiefgegangen.
Ja, offensichtlich. Was er mir in der Nacht nämlich auch eröffnet hat, war, dass er in diesen 5 Monaten auch weiterhin mit der ganzen Welt gebumst hat. Also, und das geht für mich halt einfach gar nicht in der Kennenlernphase. Und das stört mich auch an der heutigen Dating-Welt, dieses: Wir sind nur in der Kennenlernphase, ich darf noch schlafen, mit wem ich will. Ja, kannst du machen, aber ich mach's halt nicht. Und ich habe auch den Anspruch an meinen potenziellen zukünftigen Partner, dass er es nicht macht.
Ja.
Wenn er ein aufrichtiges Interesse an mir hat, sorry, wird er es wohl mal schaffen, in so einer Kennenlernphase nicht überall rumzubimsen.
Mhm.
Verstehe ich nicht. Und wenn dir dann jemand, das war damals, weiß noch, der saß bei mir auf dem Sofa.
Das Sofa der Wahrheit.
Elton, das Sofa der Wahrheit, genau so heißt es. War auf diesem Sofa beginnen und enden. Viele Geschichten. Und es war einfach alle in den letzten Jahren. Da hat er mir wirklich auch erzählt, dass er am Vortag mit einer anderen Frau geschlafen hat. Wie soll man denn darüber denken? Ich habe da einfach auch hygienische Ansprüche. Ich weiß nicht. Also ich finde diesen Gedanken so schlimm in so einer Datingphase, wenn du eigentlich jemanden kennenlernen möchtest, du möchtest dem dein Vertrauen schenken und du weißt eigentlich, wenn der sich nicht bei dir meldet, der macht gerade alles, aber nicht an dich denken. Er hat mir erzählt, dass er ein ganz schwieriges Bindungsthema halt hat, weil er mit Mitte 20 einer Frau einen Heiratsantrag gemacht hat und sie hat ihn abgelehnt und ihn dann verlassen, nach langjähriger Beziehung.
Und als Strafe muss er einfach alle Frauen bespringen, die seinen Weg kreuzen.
Nee, aber es ist einfach so ein Ding, er weiß selber, warum er da so ein Bindungsthema hat und geht da aber nicht ran. Also erzählt mir das auch noch so, und das ist jetzt, die Konsequenz ist einfach, ich werde jetzt nie wieder mich richtig auf einen Menschen einlassen, weil das kannst du ja nicht, wenn du von vornherein klar machst, es gibt dich, aber es gibt auch ganz viele andere. Du musst ja nicht dein Leben lang monogam sein und du musst auch nicht 35 Jahre verheiratet sein und nie woanders hingucken, aber man könnte auch einfach diese Themen, die ganz offen auf der Hand liegen, einfach mal angehen.
Könnte man. Die Folge ist, er macht das so und dafür hat er ja die Carte Blanche sozusagen, die Legitimation, nämlich zu sagen, ich mache das so, weil ich bin ja mal ganz schön verletzt worden. So, das heißt, jemand, der irgendwann mal auf die Herdplatte gefasst hat, wird nie wieder kochen in seinem Leben. Ist ja auch Unsinn.
Also, oh, das ist so ein gutes Beispiel. Das finde ich richtig gut. Ja, ist doch so.
Ja, ist doch Blödsinn. Ich versuche, wenn du mir sowas erzählst, versuche ich natürlich maximal verständnisvoll zu sein. Nicht im Sinne von, ich versuche das gut zu finden, sondern ich versuche mich dann immer in diese Menschen hineinzuversetzen, die so denken. Die so denken, dass sie finden, es sei okay, in der Kennenlernphase möglichst viel rumzubumsen. Also das trifft auch nicht meinen Geschmack. Ich könnte das auch nicht. Wenn ich mir aber vorstelle, dass zufällig zwei aufeinandertreffen, die das genau so sehen, also gleich, ne, wo auch eine Frau sagt, wieso, ist eine Kennenlernphase, da muss ich doch so viel mit so vielen Männern schlafen, wie ich kann, um zu gucken, wer jetzt der geeignetste für mich ist, insgesamt, also sowohl sexuell als auch intellektuell oder emotional. Wenn die aufeinandertreffen, dann würden sie das einander ja auch nicht übel nehmen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das so trifft, die ist so gering wie nur irgendwas, insbesondere in unserem Kulturkreis. Unser Kulturkreis sieht es nicht vor, so unterwegs zu sein. Und bei mir wäre das so, genauso wie bei dir wahrscheinlich auch, wenn ich mich mit einem Mann oder auf einen Mann so einlasse, dass ich mir Zeit nehme, den regelmäßig zu treffen, dann ist das nicht einfach nur die Zeit, die ich ihn sehe, die ich investiere, sondern ich investiere auch die Vorbereitungszeit, ich investiere, also Vorbereitung im Sinne von, wann verabreden wir uns, wie lege ich meine Termine, wie verabrede ich mich mit Freundinnen oder Freunden oder meiner Familie. Ich muss mir die Zeit frei halten. Ich bin natürlich dann auch darauf bedacht, einen möglichst guten Eindruck zu machen. Das heißt, ich kaufe vielleicht noch ein paar neue Klamotten, das kostet mich Zeit und Geld. Ich mache mich besonders schick zurecht, das kostet mich Zeit und Geld und so weiter. Das sind ja alles Investitionen, die ich tätige, weil ein Mensch mich so fesselt, dass ich bereit bin, in ihn zu investieren. Und das schließt für mich andere auch total aus. Ich wäre auch super gekränkt, wenn ich das mitbekäme. Aber es gibt eben Menschen, die denken so, es kommt nur unheimlich selten vor. Ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Und ich bin ganz deiner Meinung, dass man sowas dann auch direkt kommunizieren sollte. Wer das dann nicht tut, also ist es ja auch eigentlich nichts dabei. Wenn ich jetzt so jemand wäre, der gerne sich alles offen hält und bei niemandem richtig ankommen will, dann könnte ich das ja sagen. Ich könnte ja sagen, so, ich finde dich super interessant, aber wisse bitte, ich bin so und so und so gepolt oder orientiert und ich streue meinen
Samen.
Ja, in meinem Fall ja nicht den Samen, sondern ich streue einfach meine Aufmerksamkeit, ja, ja. Ich streue meine Emotionen und so. Ich will das nicht, ich finde das toll. Jede Woche einen anderen Mann ist super. Mein Erfahrungshorizont, der weitet sich immer weiter und ist eine tolle Geschichte. Aber wenn man es dann am Anfang sagt, kann der andere noch sagen, ja, nee, danke. Aber dieses falsche Spiel, ich meine, der ist ja nicht aus dem Weltall gekommen, sondern der ist ja offenbar hier aufgewachsen und weiß, welche kulturelle und moralische Grundüberzeugung wir hier so haben in der Regel und pflegen und leben und hat es wahrscheinlich deswegen offene Beziehung genannt. Aber man sollte schon mit offenen Karten spielen, alles andere geht eigentlich nur schief und kostet auch nur unnötig alle Zeit. Es kostet die Zeit desjenigen, der versucht, damit durchzukommen. Es kostet die Zeit und die Substanz desjenigen, der das alles irgendwie aufdecken muss. Und dann ja noch die ganzen Freundinnen, die sich das alles anhören müssen. Also, insgesamt kostet das unnötiges Verschwendung. macht's auch gleich offen.
Ja.
Ja.
Finde ich auch wichtig.
Hattest du sonst noch Erfahrungen mit offenen Beziehungen? Hast du vielleicht schon mal eine offene Beziehung geführt, weil du dich selbst dazu entschieden hast?
Ich? Nein. Das hättest du ja wohl mal mitgekriegt.
Okay, mitbekommen.
Ich wollte mal gerade einen Ausflug machen in die Forschung. Ich habe nämlich schon öfter gehört, dass die Forschenden sich so ein bisschen streiten darüber. Die sagen nämlich, dass die Höhlenmenschen früher auch alle Rudelbums zum Anfassen gemacht haben. Und wir begründen ja immer ganz viel immer mit, das ist so unser Urzeitgehirn und früher war das alles so und früher waren wir wohl nicht monogam, wir Menschen. Und überhaupt sind auch nur 3-5% aller Primaten und Säugetiere monogam. Und die monogamsten Tiere, die leben auf, oder Wesen, die leben auf diesem Planeten, sind Vögel.
Ich dachte Otter.
Und das finde ich schon ganz interessant. Ich glaube halt an serielle Monogamie, so nenne ich das. Ich glaube halt nicht, dass du mit einem Menschen unbedingt glücklich sein musst, dein ganzes Leben. Ich glaube schon daran, dass wir uns alle entwickeln dürfen und dass es möglich ist, dass sich nicht beide gleich entwickeln. Und dann finde ich es einfach auch okay, wenn du sagst, wir waren 20 Jahre zusammen oder 10 oder 8 oder wie auch immer. Und wenn man dann den nächsten Partner, die nächste Partnerin findet. Und ich finde trotzdem, dass man diesen Menschen, den man in diesem Moment als alles und Vollzeitpartnerin schätzt, auch heiraten darf. Und natürlich hofft, dass es bis ans Lebensende dauert. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich nenne das serielle Monogamie.
Ja, und auch das ist eine Sache, passt jetzt nicht so richtig zum Thema, aber wenn man jemanden getroffen hat und man heiratet den vielleicht oder auch nicht, aber entscheidet, in welcher Auslegung auch immer, dass man zusammenbleiben will, dann ist das ja auch eine Sache, die grundsätzlich möglich ist, sofern man immer sehr ehrlich zu sich selbst ist und auch einfach der Partner ist, den man gerne selber hätte. Und das ist, glaube ich, einfach auch die Lösung für ganz vieles. und wird auch vielen Menschen zu einer sehr erfüllten Beziehung verhelfen. Wenn einfach jeder der Partner ist, den er selber gerne hätte und es dann noch miteinander passt, dann kann da eigentlich nicht wirklich viel schief gehen. Und es liegt ja auch in einem selber, ob er sein Sexleben nun aktiv hält oder nicht. Und wer dann immer wieder träge ist und sagt, ach nee, heute nicht, bist du auch so kaputt? Ja, ich bin auch so kaputt. Und dann manchmal kriegt man die Kurve dann einfach nicht. Und dann gibt's so diesen einen Moment, wenn man über den drüber ist, dann ist die Distanz so groß, dass man den Weg zurück zu dem anderen, dass der Weg zu dem anderen zurück länger ist als zu einem anderen Fremden hin.
Mhm.
Und das hat man irgendwie auch selber in der Hand, wie weit man sich von seinem Partner entfernt. Wenn Beziehungen nicht lange halten, genauso wie du es sagst, serielle Monogamie, also für die Zeit des gemeinsamen Lebens oder des gemeinsamen Lebenswegs einfach bitte monogam bleiben. Aber ich denke, das ist ja auch total überliefert von naja, kulturellen Entwicklungen. Du sollst deines nächsten Frau nicht begehren. Steht da ja schon geschrieben und deswegen haben wir das einfach mal alle so gemacht. Hat sich dann halt verfestigt.
Mhm.
Von Männern steht da nichts. Also du sollst deiner nächsten Mann nicht begehren, steht da nicht drin. Also eigentlich haben wir freie Fahrt.
Ding dong.
Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist so im übertragenen Sinn gemeint. Und das sind halt alles so Dinge, die unsere Kultur geprägt haben. Aber es mag gut sein, dass das damals in den Höhlen nicht so war. Aber da war ja eben auch das Erhalten der Sippe nötig. Und da musste man sich einfach fortpflanzen und möglichst starkes Genmaterial vereinen.
Ja.
Ne? Und deswegen war das vielleicht auch so. Man weiß es nicht.
Also jeder soll das einfach so sehen, wie er oder sie das möchte.
Aber jetzt bloß kommunizieren halt. Redet drüber, Leute. Redet einfach drüber.
In den meisten Dating-Apps kann man jetzt nicht nur eingeben, dass man auf der Suche ist, sondern auch genau sagen, was man sucht und in welcher Beziehungsform man das sucht. Das heißt, du gibst an, Monogamie ist die Auswahl, Polyamorie ist die Auswahl, konsensuelle Nicht-Monogamie, offene Beziehung und offen für Neues. Vielleicht habe ich jetzt noch was vergessen, aber das kannst du alles eingeben. Und ich finde es extrem irritierend, weil offen für Neues, das müssen Leute wissen, die neu auf dem Datingmarkt sind. Offen für Neues heißt immer ficken. Also offen für Neues heißt, ich will dich nicht kennenlernen, ich will dich nur nackt sehen. Das wissen aber viele nicht. Also die
das
da neu
ich
sind.
Auch nicht.
Ja, das klar.
Aber ich frage mich gerade, was ist denn der Unterschied zwischen konsensueller Nicht-Monogamie und offener Beziehung?
Ich habe das mal nachgelesen, irgendwann, als ich mich da das erste Mal mit auseinandergesetzt habe, weil ich fand es einfach extrem verwirrend, was ich da alles auswählen konnte.
Mhm.
Und habe das so verstanden, dass konsensuelle Nicht-Monogamie eigentlich der Oberbegriff ist und darunter reihen sich diese ganzen Begriffe ein, wie Polyamorie, offene Beziehung. Mhm. Offene Beziehung, das haben wir ja schon besprochen, ist sehr auf Sex mit anderen basierend. Mhm. Polyamorie heißt, du darfst die auch alle lieben und ganz viele Beziehungen führen. Und dann gibt es noch irgendwelche Unterarten, Swingern zum Beispiel. Aber wie jetzt genau der Fall von welchem zu welchem geht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint es in Dating-Apps wichtig zu sein, auch da diese Unterscheidung zu treffen. Und ganz oft geben die Leute ja auch sowas an wie Suche, Liebe und Freundschaft. Und dann schreiben sie halt in ihr Profil, ich bin aber in einer offenen Beziehung, aber ich suche hier ganz tiefer gehende Kontakte. Und das irritiert mich immer so, weil ich denke, du willst mit mir schlafen, nur in Anführungsstrichen, aber dann doch nicht, sondern du willst auch mit mir eine echte Verbindung aufbauen. Und zu Hause hast du aber auch noch einen Partner, Partnerin sitzen, der die ja auch mit dir eine echte Verbindung hat, aber mich verwirrt das einfach alles. Und deswegen gebe ich nur noch an Monogamie, dass alle anderen sich schon mal erschrecken.
Dann haben die Menschen entweder schon länger ihr Profil, als dass man angeben konnte, konsensuelle Nicht-Monogamie, oder sie wollten das halt nicht angeben. Also offene Beziehung kann ja mehrere Gesichter haben. Also in der Regel ist es so genauso, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, aber Polyamorie wäre ja auch eine offene Beziehung, solange sie konsensuell ist.
Ja. Ne? Irritierend.
Genau. Also eigentlich wäre es ja noch schöner, wenn man auswählen könnte, konsensuelle Monogamie. Ne? Weil Monogamie kann ja auch ein bisschen erzwungen sein, so wehe.
Ja.
Wehe, du machst was. Aber ja, bei mir wäre es die konsensuelle Monogamie. Und ich behaupte einfach ganz platt bei meinem Mann auch.
Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe darauf was durcheinander geworfen. Du kannst nämlich auch noch so sagen, Suche Beziehung, Freundschaft oder offen für Neues. Und da fällt dieses offen für Neues mit rein. Wie auch immer. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang angegeben und habe dann ständig nur Anfragen für Sextreffen bekommen und habe dann nämlich gemerkt, ah, okay, ich dachte, das heißt was anderes. Oder offen für Neues war für mich einfach nur ein, so, ich bin jetzt hier auf dem Markt, mal gucken. Und das heißt es nicht. Seid gewarnt. Just saying.
Aber wenn, ja. wenn du jetzt Lust auf Sex hättest, einfach nur, weil du einfach mal Bock wieder auf Sex hättest, würdest du denn dann ein Profil erstellen und sowas dann gezielt suchen?
Nein, dann gehe ich einfach aus. 3 Meter vor die Haustür in die nächste Kneipe. Wirklich. Also das ist ja sowas von leicht in Hamburg, Sex zu haben, wenn man das möchte, gerade als Frau. Easy peasy lemon squeezy.
Aber das ist ja für den Mann dann genauso leicht. Aus welchem Grund könnte es denn dann geben, wirklich, wenn jemand wirklich nur Sex will, also eben ankreuzen würde, offen für Neues, welchen Grund kann es denn dann geben, das dann da über so eine App laufen zu lassen? Also, oder ist das dann jemand, der dann in Serie rumbumst?
Na, das sind schon ja auch Leute, die manchmal nicht so kommunikativ sind. Also nur weil jemand gut vögeln kann, kann er noch lange nicht
gut reden. Gut,
genau.
Ja, stimmt.
Gut und sympathisch in einer Bar auf dich wirken. Es ist natürlich saubequem, wenn du Sonntagabend dich für Dienstag zum Stell-Dich-Ein verabredest. Und also es ist einfach so, dass ganz viele Leute diesen echten Kontakt gar nicht mehr hinbekommen. Also ich meine, die Gen Z hat ja offensichtlich Todesangst vorm Telefonieren. Das beweisen Studien, dass sie das nicht mehr können. Also wie wollen die es schaffen, die ja sowieso auch belegt so wenig Sex haben wie noch nie eine Generation vor ihnen. Wie sollen die es schaffen, in der Kneipe zu Sex zu kommen? Ich glaube, die brauchen diese App. Und in unserer Generation, ob jetzt in deiner oder in meiner, gibt es auch so ein paar Pantoffeln, die auch live und in Farbe erstmal da nicht besonders sympathisch wirken.
Aber das Ganze, dieser ganze...
Vielleicht auch schüchtern sind, schicke ich nochmal hinterher, kann ja auch sein.
Ich habe sowieso ein bisschen das Gefühl, dass Kommunikation komplett verlernt wird. Natürlich kommuniziert man über so eine App auch. Aber wenn ich da so zurückdenke an die Pubertät meiner Kinder, die sich dann den ganzen Nachmittag Audios hin und her geschickt haben, und dann habe ich sie gefragt, warum sie denn dann nicht telefonieren, weil das ist ja auch nichts anderes als du redest, dann rede ich, dann redest wieder du. Ich so, das nennt man Dialog. Und dann sagten sie, man könnte an der Audio ja immer noch was verändern. Also man könnte eine Audio ja einfach nochmal aufnehmen und somit nur noch das sagen, was man wirklich sagen wollte. Dann sagte ich, ja, aber es ist doch auch das Leben, dass man manchmal Dinge sagt, die man sich nicht so ganz genau überlegt hat. Und dann lernt man darüber, auf diesem Weg lernt man ja, ein bisschen besser nachzudenken, wenn man spricht. Also man kann nicht im Leben alles immer korrigieren. Das echte und wahre Leben verlangt einem ab, dass man in der Lage ist, es eben irgendwie zu bewältigen. Und das ist nicht digital, das ist echt analog. Sex ist auch nicht digital. Du spulst ja im Sex nicht zurück und sagst, oh, sorry, Entschuldigung, ich korrigiere das nochmal, das hat dir scheinbar nicht so gut gefallen. Ne? Können wir mal vorspulen, dann komme ich auch schneller. Also das ist ja Quatsch. Ich halte das für ausgesprochen gefährlich, aber was, ne, das klinge ich schon wieder wie so eine Alte. Aber wenn die Annäherung auf dem normalen Weg nicht möglich ist, du bist ja so kernig und sagst, ich gehe halt einfach los und dann gehe ich halt in eine Bar und dann habe ich da jemanden, mit dem ich ins Bett kann. Das ist ja auch so, wie es sein soll eigentlich. Wenn das so nicht möglich ist und eine App her muss, um so etwas anzubahnen, wie soll denn dann der Sex überhaupt ablaufen? Das muss sich ja auch so ein bisschen aufbauen. Es ist ja auch eine Frage der Chemie. Da hast du dann jemanden, der dir in dieser App super toll rüberkommt oder vorkommt und die Bilder gefallen dir gut und auch die Art und Weise, wie er dann vielleicht mal schreibt, ist sexy, aber da steht er vor dir und du magst ihn nicht riechen. Ja, toll. Und was dann? Dann stelle ich mich doch lieber neben jemanden, den ich erstmal für den ersten Moment irgendwie interessant finde, attraktiv finde und gut riechen mag. Und wenn ich dann mit dem rede und der redet wie so ein Idiot, dann weiß ich auch, okay, was war nix. Oder ist total, hat total ungepflegte Zähne oder was weiß ich. Ja, also ich halte das für ausgesprochen gefährlich. Aber müssen die jungen Leute ja selber wissen.
Ja, aber das ist genau das, was du sagst. Ich finde auch, in dieser App muss ich ja erstmal mich schon austauschen. Und hoffen, nicht genervt zu sein, dann würde ich darauf achten, dass der richtiges Deutsch spricht, dass man sich auf einer humoristischen Ebene begegnet. Da sind ja so viele Barrieren, die man schon gar nicht schafft, weil es meistens auch ein intellektuelles Thema ist. Mhm. Und das passiert ja halt abends in der Bar, wenn du 2 Aperoli getrunken hast, dann siehst du darüber schneller hinweg. Also bei mir würde das nie zum Sex kommen mit einem Mann, den ich über so eine Casual-Dating-App kennenlerne, weil er wäre mir in der Regel sehr schnell schon zu dumm oder zu unwitzig oder zu dies, zu das, zu hölzern, was weiß der Kuckuck was. Mhm. Weil er mit dem Ganzen, was er vielleicht live und in Farbe hätte, gar nicht glänzen kann. Wie guter Geruch, vielleicht eine charismatische Ausstrahlung. Vielleicht sieht er einfach auch wunderschön aus und man denkt sich, ja, ist mir doch egal, ich wollte ja eigentlich auch nur Sex haben. Mhm. Und sobald ich in diesem Schriftkontakt bin, denke ich schon wieder viel größer. Dann klopfe ich schon gedanklich wieder Beziehungspotenzial ab. Aber jemand, mit dem man einfach nur schlafen möchte, eine gute Affäre haben möchte, der muss nicht hochbegabt sein, der muss nicht hochintelligent sein, es ist auch nicht wichtig, was er für einen Beruf hat und das alles, da könnte ich nicht drüber hinwegsehen, das ist so, habe ich nicht so gut drin.
Also ich habe das einmal gehabt, dass ich mich zum Sex verabredet hatte und der dann auch stattgefunden hat und das war allerdings vor sehr, 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 sehr langer Zeit, das war auch noch vor meiner ersten Ehe und da gab es eben gerade erst Handys.
Ich wollte sagen, Videotext-Chat.
Und man konnte da, wenn überhaupt, sich ein paar SMS hin und her schicken. Und das war damals auch unheimlich teuer. Und ich war da ja in der Ausbildung, ich hatte so viel Geld gar nicht. Wir haben telefoniert und haben uns dann über diverse Telefonate, das ist quasi vergleichbar mit den Chats, die man heute hat, waren das halt Telefonate. Und über diese Telefonate haben wir uns angenähert und haben uns dann zum Sex verabredet. Der dann nicht gut war, weil... Das war ein super netter Mann, ganz witzig und schlau und ich habe mich toll mit dem unterhalten können und da war auch so ein gewisses Prickeln am Telefon, aber als wir dann einander gegenüberstanden, war das eigentlich nicht mehr da. Es war einfach, die Chemie stimmte einfach nicht für erotische Zwecke, reichte sie nicht. Sie reichte, die hätte wirklich für eine Freundschaft wahrscheinlich gereicht und wir waren einander auch super sympathisch. Wir sind auch total nett auseinandergegangen. Und haben auch danach hin und wieder nochmal telefoniert, einfach weil wir wissen wollten, wie es uns geht. Aber das war wirklich in dem Moment, in dem wir da miteinander Sex hatten und wir beide feststellten, also nee, das ist irgendwie nicht so richtig kompatibel, haben wir uns das auch nicht übel genommen. Aber das ist ja auch etwas, was heute kaum noch ginge. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zeit gewesen, wo man, was weiß ich, das klingt schon wieder wie, damals war alles besser, das soll es gar nicht heißen. Aber wir beide hatten das Glück, Menschen zu sein, die dann das Ganze eben auch entsprechend locker sehen konnten und sagen konnten, ach naja, ein Versuch war es wert, ist ja nicht schlimm. Wir sind da jetzt nicht blöde auseinandergefallen, wir waren noch nicht betreten oder verlegen oder irgendwie und haben uns dann geghostet oder so, das war gar nicht so.
Ja.
Wir waren uns einfach einig, das passt dafür nicht und schön, schön ist. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch gemütlich was miteinander getrunken und dann bin ich nach Hause gefahren. Wer war das nicht?
Ja, es finde ich aber auch entspannt, wenn man das so ansprechen kann, auch am Ende von dem Date, du, hey, war ja irgendwie nett, aber lass mal.
Ja, also eigentlich war das so schlecht, dass wir den Sex mittendrin einfach auch abgebrochen haben.
Ah, wow, okay. Ja.
Wir wollten einfach beide nicht mehr.
Oh.
Haben dann gesagt, ja, ist nicht so, ne? No, nee.
Oh, das ist ja enttäuschend.
Ja, das klingt jetzt ganz nüchtern und ganz schrecklich, aber weil wir, ich glaube, das rettende Element war wirklich diese tiefe Sympathie, die wir füreinander hatten.
Mhm.
Und dieser Humor, den wir auch geteilt haben. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Humor ist einfach das Allerwichtigste. Und
nicht für alle, aber für uns.
Für uns ist das wirklich das Allerwichtigste. Und der war auf jeden Fall da. Und ich glaube, wir konnten das mit dem Augenzwinkern dann so, ach naja, gut, dann ziehen wir uns halt wieder an.
Schade.
Ja.
Ja. Eine Frage finde ich auch immer richtig gut, die man sich generell im Dating-Game stellen kann, wenn man jemanden trifft. Und das ist die Frage, wäre ich gerne mit dieser Person auch befreundet? Weil ganz oft, gerade wenn das schon so schwierig losgeht in der Kennenlernphase, so wenn man schon merkt, hier und da hinkt es irgendwie so ein bisschen. Wenn man da ganz ehrlich diese Frage für sich beantwortet, würde man sagen, ja, ich glaube, in meinem Freundeskreis würde er wahrscheinlich nicht durchhalten. Oder die würden nicht denken, wow, cooler Dude, der muss unbedingt hier Teil der Clique werden.
Ja.
Ich bin eigentlich auch großer Fan davon. Ich habe ja mal einen Mann, der mich hier in Deutschland besucht hat, einfach mal spontan zu meinem Geburtstag mitgenommen.
Ich erinnere mich.
Und ich würde es immer wieder tun.
Den Mann?
Oder irgendein Mann? Der darf mich auch jederzeit gerne in Deutschland besuchen.
Das glaube ich.
Aber ne, generell würde ich immer mit sowas gar nicht warten, einfach machen. Weil ich finde es schon wichtig, ich feiere ja auch immer gerne. Und ich feiere auch vor allem aus dem Grund, dass ich gerne möchte, dass die Menschen, die ich am meisten lieb habe in meinem Leben, dass die sich auch miteinander gut verstehen. Damit wenn ich mal dope bin, eine geile Party feiern können.
Aber dieser Mann, von dem du gerade sprichst, der war auch entzückend. Wirklich super offenherzig, super offen, absolut gesellig. Er war es auch gewohnt, mit vielen sehr unterschiedlichen Menschen zusammen zu sein. Er liebte ja scheinbar, also man merkt es ihm an, dass er dieses gesellige Beisammensein eben auch total genießt und auch selber voll dafür ist. Und es auch spannend fand, neue Leute kennenzulernen. Der ist ja hier wie ein Schweinchen im Mist, ist er ja hier durch seine Geburtstagsparty getänzelt und ist auch überall gut angekommen. Aber davon gibt es ja nicht so viele Menschen. Das ist ja eher selten. Aber ich würde es auch so machen wie du. Ich hatte eine Beziehung, eine zweieinhalb Jahre dauernde Beziehung mit einem Mann, der eigentlich nicht zu mir und ich nicht zu ihm gepasst habe, aber hat sich etwas in die Länge gezogen. Und da war das so, dass der eigentlich keine Freunde hatte, denen ich vorgestellt werden konnte, bis auf einen.
Das sagt ja auch schon sehr viel.
Ja, und auch nette, ganz nette Leute, es war auch ein Pärchen, denen wurde ich auch vorgestellt. Ich fand die super sympathisch, aber irgendwie war das keine richtige Freundschaft, weil die kümmerten sich nicht so umeinander. Und daran hatte ich ja auch gar keine Aktien. Also der eine fragte nicht den anderen, wie geht's dir mal, wollen wir uns mal treffen. Aber das will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Ich hatte keine Gelegenheit, dort in irgendwas einzutauchen. Und mir wurde in diesen zweieinhalb Jahren der Vater auch nicht vorgestellt. Das war das einzige Elternteil oder überhaupt das einzige Familienmitglied, von dem ich wusste, dass das noch existierte. Mein damaliger Partner war auch Einzelkind, also hatte auch keine Geschwister, die mir vorgestellt werden könnten oder konnten. Und das fand ich auch komisch. Bei mir ist es auch so, ich habe immer alle Menschen, die neu in mein Leben gekommen sind, ob das jetzt ein Partner war oder eine neue Freundin oder eine neue Bekanntschaft, die tauchen eigentlich auch immer direkt so ein in mein Leben und haben immer die Möglichkeit, auch die anderen kennenzulernen.
Aber wir sind ja auch sehr gesellige Menschen. Mhm. Also mir ist es extrem wichtig, dass mein Partner überdurchschnittlich gesellig ist und dass man den auch auf einer Veranstaltung allein stehen lassen kann und der dann nicht anfängt zu heulen, sondern einfach neue Freundschaften schließt. Den lässt du stehen, kommst wieder und dann hat er 5 neue Freunde, ein neues Hobby und hat sich nächste Woche zum Kaffeetrinken verabredet.
Eine neue Identität.
Ja, so ein Typ bin ich ja auch. Mhm. Mich kannst du auch überall mit hinnehmen und sowas suche ich ja auch als Gegenpart. Mhm. Und da würde einfach so ein introvertierter Typ gar nicht passen. Also es könnte ich nicht so gut aushalten. Mhm. Und von daher lieber rein ins kalte Wasser gucken, ob das läuft. Weil dann kann er dir auch niemals vorhalten. Ich wusste gar nicht, dass du immer so viel unterwegs bist oder bla. Mhm. Man ist ja, wenn man verliebt ist, oft auch so ein bisschen dumm. Und dann redet man sich sowas eben gerne schön und wenn du aber gleich bei diesen Veranstaltungen oder Geburtstagsfeiern merkst, wie der sich verhält und wie der sich einfügt, hilft dir das schon sehr. Mhm. Natürlich zeigt er sich auch dann, oder kann ja auch ein anderes Geschlecht sein, von der besten Seite, wie wir alle, aber es kommt schon doch immer ganz gut rüber, ob jemand mehr unterhaltsam ist, so ein Witzeerzähler ist, ob jemand lieber an der Seite sitzt, sich zurückhält und ich finde das schon sehr ausschlaggebend.
Das stimmt. Zum Thema offene Beziehungen gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander und wir maßen uns ja auch nicht an, das irgendwie bewerten zu wollen. Wenn ihr offene Beziehungen leben wollt oder ihr das ausprobieren möchtet, kann ich nur sagen, ganz, ganz wichtig ist die Kommunikation. Einigt euch definitiv darauf, dass es dann so ist. Es wird zu keinem guten Ergebnis führen, wenn nur einer das möchte und der andere aus Verlustangst mitmacht. Das sollte schon auch von beiden so praktiziert werden. Wichtig wäre auch eine gewisse Ausgewogenheit, wenn jetzt sich ein Paar auf eine offene Beziehung einigt und der eine hat ein Abenteuer nach dem anderen und der andere sitzt jeden Abend alleine vor dem Fernseher und guckt eine Serie nach der anderen, dann ist es eben nicht ausgewogen und dann kann das auch zu viel Frust und Eifersucht führen. Es gibt auch das Modell Don't Ask, Don't Tell, in dem man einfach sagt, so mach, was du willst, aber sag's mir nicht, ich will es nicht wissen. Das muss man auch aushalten können, ne? Dass man also nicht anfängt, dauernd zu mutmaßen, ist da jetzt was gewesen oder nicht. Es gibt auch so eine Art Ausschlusszeitenmodell, dass man sagt, offene Beziehung, aber nur im Urlaub. Oder aber mit jemandem, der weit weg wohnt. Auch das wäre eine Möglichkeit.
Ich nenne es liebevoll das Ballermann-Modell.
Das Ballermann-Modell, genau. Das praktizieren auch einige. Aber wie man es dreht und wendet, das muss von beiden gewollt werden. Und man muss definitiv kommunizieren, wie man sich das vorstellt, welche Regeln es gibt, was man da festlegt. Und die Regeln sollten auch realistisch sein. Also dieses, okay, aber du darfst dich nicht verlieben, Ding. Ich glaube, das kann nicht wirklich funktionieren, wenn ein Mensch mit Herz und Verstand bei irgendeiner Sache ist, ist das einfach zu gefährlich. Das Risiko oder die Risiken, die das mit sich bringt, denen muss man sich bewusst sein und man sollte grundsätzlich drüber reden. Also über alles, was man da so plant. Und es sollte, wie Carina das vorhin so nett gesagt hat, konsensuell sein.
Ein Wort, was ich sonst nie in den Mund genommen
Schönes
hätte.
Wort.
Toll.
Herrlich.
Ich habe auch einen Tipp für die Folge heute rausgesucht. Das ist ein Lied, das finde ich, passt einfach wahnsinnig gut zu modernen Beziehungsformen. Das heißt Tim liebt Tina von Anna Depenbusch. Und der erste Satz lautet: Tim liebt Tina, aber Tina liebt Klaus. Und ich finde, das bringt das Chaos der heutigen Beziehungsmodelle und Dating-Ratgeber und was wir alles richtig und falsch machen können, echt einfach sehr, sehr gut rüber. Also, we wish you what? Folgt uns gerne auf Instagram unter dieküstenfräuleins-podcast. Und dann seht ihr, wie Robsi in ihre neue Rolle als Social-Media-Star hineinwächst.
Langsam.
Der Städtetropfen.
Ein gut Ding will Weile haben.
Und wir freuen uns auf den nächsten Schnack mit euch. Bis später.
Bis die Tage.